Ja, die Überschrift für die heutige Predigt habe ich folgendermaßen gesetzt: Wie Jesus Menschen begegnet. Wenn wir eine Person beobachten oder sehen, wie diese Person mit anderen Menschen umgeht, beeinflusst das unser Denken oder unsere Einstellung oder unsere Sympathie oder Antipathie der Person gegenüber. Noch einmal: Wenn wir eine Person sehen oder beobachten, wie diese Person mit anderen Menschen, mit einer anderen Person umgeht, beeinflusst das unser Denken oder unsere Einstellung oder unsere Sympathie oder entsprechend Antipathie dieser Person gegenüber. Einige Beispiele vielleicht hierzu. Wenn wir uns einmal so vor Augen malen, da ist eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Spielplatz, in der einen Hand die Zigarette, in der anderen Hand das Smartphone. Und da es vor kurzem geregnet hat, der Boden noch nicht ganz trocken ist, ist das Kind da am Spielen, am Laufen. Die Mutter schaut auf ihr Handy, ist da ganz vertieft. Und dann schaut sie auf einmal auf und sieht, wie das Kind in der Pfütze steht, in der Matsche steht und herumtrampelt. Und die Mutter, die explodiert und schreit das Kind an, nimmt Worte in den Mund, die wir nicht in den Mund nehmen würden. Wenn wir so etwas sehen und beobachten würden, wäre die Meinung oder unsere Meinung über die Mutter, glaube ich, eine eindeutige. Anderes Beispiel: Da ist ein Chef, ein Vorgesetzter, einige Mitarbeiter unter sich, und die Mitarbeiter arbeiten, machen ihre Sache, und da macht einer einen Fehler, der Chef, der Vorgesetzte explodiert und beschimpft die Mitarbeiter, kontrolliert sie, drangsaliert sie, und die armen Mitarbeiter wissen gar nicht, was sie tun sollen. Auch über so einen Chef, über so einen Vorgesetzten hätten wir auch unsere Meinung. Vielleicht noch ein positives oder zwei positive Beispiele. Da ist vielleicht ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der sich voll ins Zeug legt für das, was er tut. Er macht das unentgeltlich, ehrenamtlich eben. Und er ist so dabei, und auch nach Rückschlägen macht er trotzdem weiter. Und wir sehen und bewundern diesen Menschen. Wie kann er sowas tun? Er macht das alles umsonst, kostenlos. Es ist hoffentlich nicht umsonst, kostenlos. Er investiert so viel Zeit da rein, und wir bewundern so einen Menschen. Oder da ist vielleicht ein Mann, der eine kranke Frau hat, die schon lange krank ist und bettlägerig ist, die auf Hilfe, auf Pflege angewiesen ist. Und dieser Mann, er pflegt ganz treu seine Frau. Woche für Woche, Monat um Monat und Jahr um Jahr. Wir bewundern so einen Mann, oder es kann auch andersrum sein, eine Frau, die den Mann pflegt. Wir bewundern so einen Menschen und haben entsprechend eine gute Meinung, eine gute Einstellung. Oder ja, wir haben eine Sympathie diesem Menschen gegenüber. Wie begegnet Jesus Menschen? Wir haben in der Bibel einige Beispiele, einige Personengruppen, wem Jesus alles in der Bibel begegnet. Das sind zum einen die Kinder, die zu Jesus kommen, und die Jünger, die mit Jesus waren, die sagen: Jetzt, die liebe Mütter, tut mal die Kinder, nehmt die Kinder zu euch, stört bitte nicht. Kinder, geht mal auf den Spielplatz spielen. Hier sind erwachsene Leute, ihr stört hier, wir brauchen euch nicht. Jesus nimmt diese Kinder, er segnet sie, ja viel mehr. Er stellt sie sogar zum Vorbild oder als Beispiel hin und sagt: Nehmt euch ein Beispiel von den Kindern. Das sind zum Beispiel die Gegner von Jesus, die Feinde von Jesus. Er hat nicht für sie schlechte Worte übrig, beschimpft sie nicht, sondern am Kreuz von Golgatha sagt er: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Garten Gethsemane, als Petrus Malchus das Ohr abhaut, dem Gegner, einem Soldaten, da heilt er diesem Menschen das Ohr. Das sind andere kranke Menschen, die zu Jesus kommen, für die Gesellschaft, für die Menschen wenig Zeit und kein offenes Ohr haben. Solche Menschen nimmt sich Jesus an, er heilt ihre Krankheiten, nimmt sich Zeit für sie und ist ihr Arzt, ihr Helfer. Das sind die Ausgestoßenen, das sind die aussätzigen Leute, die nicht in der Gesellschaft, die nicht unter gesunden Menschen leben durften. Auch zu solchen Menschen geht Jesus hin, begegnet ihnen, heilt sie und macht sie völlig gesund, sodass sie wieder unter die Leute in die Gesellschaft kommen können. Was für ein wunderbarer Heiland, was für wunderbare Begegnungen Jesus hatte, ganz anders als viele Menschen begegnet sind. Aber eine Personengruppe, die ich jetzt noch nicht genannt habe, darum soll es heute gehen, verrate ich gleich. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal so: Wir sollen Menschen nicht danach beurteilen, was sie tun oder nicht tun, sondern danach, was sie erleiden oder durchleben. Noch einmal: Wir sollen Menschen nicht danach beurteilen, was sie tun oder nicht tun, sondern danach, was sie erleiden oder durchleben. Heute soll es mir darum gehen, um eine Personengruppe: Jesu Umgang mit den Frauen. Wir haben heute keinen Muttertag, auch keinen Frauenabend oder kein Frauenfrühstück, aber ich denke doch, das macht Sinn und wäre durchaus angebracht, heute einfach darüber nachzudenken. Jesu Umgang mit den Frauen. Eins will ich vorweg sagen: Wir werden sehen und merken, dass der Umgang Jesu mit den Frauen zur damaligen Zeit revolutionär war. Um das einfach zu verstehen, wie Jesu Umgang mit den Frauen damals war, müssen wir uns einmal in diese Zeit versetzen. Müssen wir eine Zeitreise machen, etwa 2000 Jahre zurück und vielleicht sogar noch einige Jahre, einige hundert Jahre noch weiter davor. Um das zu verstehen, wie Jesus Frauen begegnet ist, müssen wir verstehen oder wissen, welchen Stellenwert der Mann und die Frau in der Gesellschaft damals hatte, in der Antike. Ich möchte das einfach so uns deutlich machen, dass wir verstehen. Und dann wird uns das ein oder andere auch klar in den Evangelien, wo Jesus Frauen begegnet. Wir werden das auf einmal sehen oder mit anderen Augen anfangen zu sehen und das besser zu verstehen. Ich möchte zunächst einmal die Vorrangstellung des Mannes der Frau gegenüber hervorheben. Männer hatten damals absoluten Vorrang. Sie waren das stärkere Geschlecht. Und über die Geburt eines Jungen, eines Sohnes, hat man sich sehr gefreut. Denn es war ein Stammhalter, es war jemand, der den Namen weitergetragen hat. Hingegen über eine Tochter, wenn sie gerade noch die Erstgeborene war, hat man sich nicht so sehr gefreut. Wir lesen Psalm 127. Psalm 127, Vers 3. Da heißt es: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Ich habe gehört und jetzt auch ein bisschen im Internet nachgeschaut, da soll es wohl im Hebräischen heißen, nicht siehe Kinder, sondern Söhne sind eine Gabe des Herrn. Ich weiß es nicht, ich habe es so gehört, ich habe es einfach so ein bisschen recherchiert, da soll es wohl so heißen, einfach Söhne, weil sie irgendwie damals in der Gesellschaft wertvoller waren. Erstgeborener. Es war auch damals so, dass an ein Mann eine Frau genommen hat. Das heißt, ein Mann hat um die Hand einer Frau angehalten bei dem Vater. Und es war nicht andersrum, dass eine Frau sich einen Mann ausgesucht hat. Es war nicht so eine Liebesbeziehung, vielleicht wie wir sie heute haben unter jungen Leuten, wenn sie einander gegenüber sympathisch sind, sich verlieben und dann so eine Beziehung aufbauen und dann heiraten. So war es damals nicht. Der Mann hat um die Hand der Frau bei dem Vater angehalten. Frauen und Töchter waren damals der Besitz des Vaters. Der Vater war der Vormund, und damals, wenn ein Mann bei dem Vater um die Hand der Frau um die Hand der Tochter angehalten hat, war das so: Man hat einen Brautpreis dafür bezahlen müssen. Brautpreis heißt nicht, dass jetzt eine Frau dafür Geld bekommen hat, sondern dass der Vater Geld dafür bekommen hat. Und so wurde die Frau quasi gelöst aus der Vormundschaft des Vaters und sie ging in die Vormundschaft des Mannes über. Ein Brautpreis, so wie wenn man Rinder oder Schafe gekauft hat, so war das ungefähr, könnte man so vielleicht vergleichen. Die Frau konnte nicht mitbestimmen, ob ihr der Mann, der künftige Mann, gefällt oder nicht. Wenn er vielleicht graue Haare schon hatte oder eine Glatze, da konnte sie nicht sagen: Der gefällt mir nicht, den nehme ich nicht, den will ich nicht haben. Der Mann oder der Vater hat es so bestimmt und dann wurde es so gemacht. Mädchen wurden in aller Regel mit 13 Jahren verheiratet und die Jungs waren dann meistens 17 bis 18 Jahre alt. Es war einem Mann gestattet und erlaubt, sich von der Frau scheiden zu lassen. Andersrum hingegen nicht. In 5. Mose, Kapitel 24, Vers 1, 5. Mose 24, Vers 1. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und wenn sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Frau und dieser andere Mann ihr auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt, oder wenn dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, so kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen. Also es war damals legitim, dass ein Mann seine Frau entließ, unter der Bedingung, es heißt hier, wenn er an ihr etwas Schändliches gefunden hatte. Es gab damals Rabbiner, die das so ausgelegt haben, wie es Jesus ausgelegt hat und gesagt, schändlich heißt, es sei denn wegen Ehebruch. Aber es gab auch Rabbiner, die waren ein bisschen männerfreundlicher und sie haben alles, was dem Mann an der Frau nicht gepasst hat, als schändlich angesehen und haben, und es war dann erlaubt, wegen jeder Kleinigkeit die Frau zu entlassen, wenn sie auf einmal nicht mehr so gut kochen konnte, wenn er vielleicht eine andere, eine hübschere, jüngere gefunden hat, haben es einige Rabbiner so zugelassen, die Scheidung war legitim und wegen ja, vielen Kleinigkeiten auch. Und Jesus wurde dann einmal gefragt in Matthäus Kapitel 19, möchte ich auch einmal lesen, Matthäus 19, 7 bis 9. Matthäus Kapitel 19, 7-9. Da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist's nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also Jesus sagt hier ganz deutlich, als die Pharisäer ihn gefragt haben, ja, was sagst du dazu, wenn sich jemand scheiden lassen will? Er sagt, von Anfang an war es nicht so gedacht. Der Mann sollte sich nicht von der Frau scheiden. Aber um eures Herzens Härte willen hat es Mose, ich sag mal mit knirschenden Zähnen, noch zugelassen oder aufgeschrieben, dass es erlaubt war. Aber nur im Falle von Ehebruch. Und Jesus sagt, von Anfang an war es nicht so geplant. Eine Frau durfte ihren Mann nicht einfach so verlassen oder sich von ihm scheiden lassen. Nur der Mann hatte das Recht. Eine Ausnahme gab es. In dem Fall, wo der Mann aussätzig wurde, hatte die Frau das Recht, sich von ihm scheiden zu lassen. Aber unter der Bedingung, dass der Mann damit einverstanden war. Es ist interessant, als Jesus das so gesagt hatte und sich so klar dazu Stellung bezogen hat, gesagt hat, dass es von Anfang an nicht so geplant war und es war nur möglich unter der Bedingung, wenn Ehebruch begangen war. Wisst ihr, wie die Jünger darauf reagiert haben? Ich will es euch einmal vorlesen. In dem nächsten Vers, in Vers 10, als Jesus das gesagt hatte, da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Wir haben schon ganz schnell überlegt, die Jünger, ja, wenn das so ist, wenn man sich nicht einfach wegen jedem Grund von seiner Frau trennen kann oder sich überhaupt nicht von der Frau trennen kann, ich als Mann, dann ist das gar nicht so gut. Dann bin ich ja gefangen, dann bin ich ja bis zu meinem Lebensende gebunden, bis zum Tod. Ja, dann, und die sagen das auch noch zu Jesus, sagen, ja, das dann besser gar nicht heiraten, wenn man sich gar nicht scheiden lassen kann, erst recht nicht wegen Kleinigkeiten. Aber an die Frauen haben sie in dem Moment natürlich nicht gedacht, wie das ist als Frau, wenn ein Mann sie wegen jeder Kleinigkeit entlassen könnte. Und sie sagen es, ja, man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie die Jünger einfach so geprägt waren von dem, was so in der Gesellschaft üblich war, was sie so vorgelebt bekommen haben, was sie gepredigt bekommen haben. Und sie schlussfolgern ganz schnell, es ist dann besser, nicht zu heiraten. Es ist übrigens das einzige Mal, wo Jesus explizit gegen die Tora widerspricht und sagt, es steht zwar so und Mose hat es so gesagt, aber von Anfang an war es nicht so von Gott gewollt. Das ist so das einzige Mal, wo Jesus ganz bewusst explizit dagegen spricht, gegen die Tora. Frauen hatten damals im politischen, im gesellschaftlichen und im religiösen kein Mitbestimmungsrecht. Sie hatten da nichts zu melden, wenn es um Politik, um Gesellschaft oder um religiöse Dinge ging. Frauen wurden auch damals nicht als Zeugen zugelassen. Wenn zum Beispiel ein Mord begangen wurde und eine Frau hat das gesehen, so war sie vor Gericht nicht aussagefähig. Das war so, als ob es niemand gesehen hätte. Die Tora, das Gesetz, wurde damals nur den Jungs, den männlichen Knaben beigebracht, aber den Frauen nicht. In Männergesellschaften, wenn Männer zusammen waren und gegessen haben, hat eine Frau da nichts zu suchen gehabt. Draußen in der Öffentlichkeit, wenn eine Frau alleine war, war es verboten, dass ein Mann sie alleine anspricht. Es war nicht erlaubt. Und wenn Männer gegessen haben, durfte eine Frau auch nicht einfach dazukommen und sich hinsetzen. Eine Frau hatte in der Öffentlichkeit ihr Haupt, ihren Kopf zu bedecken. Jetzt könnte man noch dabei nehmen, die Reinheits- und die Unreinheitsgebote und Gesetze, die wir in der Tora finden, könnte man auch darüber nachdenken, aber ich will das einfach so vielleicht zusammenfassen. Wir werden feststellen, wenn wir darüber nachdenken, dass ein Mann mindestens doppelt so rein war wie eine Frau damals oder unrein oder rein galt wie eine Frau. Die Frau, das war nicht nur so unter den Israeliten, unter den Juden, es war eigentlich damals überhaupt grundsätzlich so, dass die Frau sehr stark den Männern gegenüber benachteiligt war. Und einfach mit diesem Wissen, wenn wir jetzt das so wissen und im Hinterkopf haben, wollen wir einfach schauen, wie Jesus Frauen gegenüber sich verhält, wie er ihnen begegnet. Es gab aber einige Ausnahmen im Alten Testament, sind so einige Lichtblicke auf die Zukunft hin, was einmal geschehen würde, wie es sich verändern würde. Da haben wir zum Beispiel die Richterin Deborah oder die Prophetin Hannah oder auch die Königin Esther. Es sind einfach so immer wieder so Lichtblicke, Zeichen, dass es doch einmal anders werden würde. Und inmitten dieser Zeit hinein, in diese Antike, in die Zeit, wo so ein Frauenbild da war, wo die Männer so eine Dominanz hatten, inmitten dieser Zeit wird Jesus Christus hineingeboren. Er wächst unter diesen Leuten auf und bekommt alles so mit. Er bekommt das gepredigt, sieht das ein oder andere und er wächst in dieser Gesellschaft auf. Wie wird Jesus reagieren? Wird er so reagieren wie alle anderen Männer auch? Oder wird er etwas anderes tun? Jesu Umgang mit den Frauen. Wenn wir so in die Bibel hineinschauen, in die Evangelien, so werden wir feststellen, dass Jesus sich an keiner Stelle in der Bibel irgendwie abwertend oder abfällig über Frauen geäußert hat. Er hat keine solche Bemerkungen über Frauen gemacht. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, was ist da so Besonderes dran? Aber wenn man sich so einige alte Schriftstücke zur Hand nimmt, da haben die Männer geschrieben haben, weil Frauen weithin nicht schreiben und lesen konnten, die Männer geschrieben haben, finden wir ganz oft solche abwertenden oder negativen Äußerungen über Frauen, dass die Männer einfach, dass sie ihre Macht oder über ihre Position demonstrieren und zeigen, wir sind höher als ihr. Das war nicht unüblich damals. Was auch noch interessant ist, Jesus missbraucht seine Mannesstellung Frauen gegenüber nicht, wenn Frauen ihre Grenzen überschritten haben. Das, was die Frauen nicht tun durften, als sie es doch getan haben, hat Jesus seine Mannesstellung nicht missbraucht und nicht in Anspruch genommen, sondern war ganz anders zu ihnen. Einige Beispiele dazu. Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Jesu Umgang mit den Frauen. Matthäus 15, 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Hier sehen wir wieder, dass die Jünger noch so geprägt waren von diesem, was so die Gesellschaft damals ausmachte. Die Frau schreit hinterher, lass sie doch einfach gehen, die nervt uns, sag ihr doch mal was, jetzt sag doch mal ein Machtwort als Mann und schick sie einfach weg. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jetzt war die Frau so anhänglich und kam zu Jesus und bittet ihn: Herr, heile meine Tochter ist krank. Und Jesus sagt zu den Jüngern: Ich bin gesandt zu dem Hause Israel und nicht zu den anderen, zu den Heiden. Meine Aufgabe ist es, dem Hause Israel diese Nachricht, diese frohe Botschaft zu bringen. Und dann kommt sie und Jesus sagt ihr etwas. Er macht sie nicht irgendwie fertig damit, sondern er zeigt einfach Tatsachen auf. Er sagt: Für uns Juden seid ihr eigentlich wie Hunde. Ja, nicht mal wie Menschen, sondern eigentlich wie Hunde, weil ihr keine Israeliten, weil ihr keine Juden seid. Und ich bin gekommen, ja, jetzt wenn die Israeliten zusammen sind, dann seid ihr irgendwie so wie Hunde. Und warum soll ich jetzt von meinen Kindern, von Israel, was nehmen und euch geben? Und die Frau, sie lässt nicht locker und sagt: Ja, es stimmt. Ich fühle mich so, ich erkenne das an, dass ihr mich so anseht, dass ich so in dieser Stellung bin. Aber doch, sagt sie, die Hunde nehmen von den Brosamen, die auf den Boden fallen, und essen davon. Habt auch ein bisschen was für mich übrig. Und Jesus sagt: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. So eine wunderbare Aussage, nicht zu einer Israelitin, zu einer israelitischen Frau, nicht zu einem israelitischen Mann, sondern zu einer Heidin: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Jesus weist diese Frau nicht ab, sondern er geht auf ihre Bitte, auf ihre Not ein. Es war völlig undenkbar damals. Die Jünger haben es gesagt: Ja, schick sie doch weg, das ist doch keine von uns. Selbst eine von uns, sie hätte eigentlich mit uns nichts zu tun haben dürfen. Jesus nimmt sich dieser Frau an, geht auf ihre Not ein. Die Jünger hätten es bestimmt nicht getan, sie hätten diese Frau weggeschickt. Ein weiteres Beispiel, Lukas 7, 36. Ich will das Ganze nicht lesen, einfach um der Zeit willen. Da geht es darum, wo einen Pharisäer Jesus eingeladen hatte zum Essen, eine richtige Männergesellschaft. Und während sie so essen, sich unterhalten, da kommt eine Sünderin, ja, eine Prostituierte, hinein in die Männergesellschaft. Und dann lesen wir, was sie getan hat. Lukas 7 von 39. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Dieser Pharisäer, als er gesehen hat, dass diese Frau ankam, dass sie mit ihren Tränen Jesu Füße benetzt hat und mit ihren Haaren abgewischt hat, sie getrocknet hat, da hat dieser Pharisäer bei sich gesagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Er würde sie wegschicken. Sie hat in unserer Gesellschaft, wir sind hier mit Männern zusammen, sie überschreitet hier vollends ihre Grenze. Sie darf das überhaupt nicht. Und Jesus, ich glaube, Jesus weiß gar nicht, wer diese Frau ist. Und daraufhin erzählt Jesus Simon eine Begebenheit und fragt: Wem wurde mehr vergeben? Und Jesus sagt dann zu der Frau: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen sie an, die mit ihm zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ganz anders als die Pharisäer, als die Juden, als die Jünger vielleicht gehandelt hätten, mit dieser Frau umgegangen wären, hat Jesus gehandelt. Obwohl sie ihre Grenze als Frau überschritten hat, einfach so in die Männergesellschaft hineinplatzt, sieht Jesus einfach nicht das, was sie getan hat oder nicht getan hat. Wir erinnern uns an den Satz von Dietrich Bonhoeffer, sondern er sieht auf das, was sie erlebt und durchlebt hat, und sieht sie als solche und geht auf ihre Bitte, auf ihre Not ein. Es war damals so, dass die Männer oder dass die Gesellschaft die Frauen so irgendwie angesehen hat, als ob Frauen irgendwie gefährlich waren, weil Frauen ihre Reize damals dazu benutzen konnten, um einfach Männer zu verführen, um etwas Negatives, etwas Sündhaftes zu tun. Und so wurde das auch weithin angesehen und dementsprechend wurden Frauen unter anderem so behandelt. Aber bei Jesus sehen wir, und das ist so das Wunderbare, das Revolutionäre, Jesus versucht diese Beziehung zwischen Mann und Frau auf eine ganz andere Ebene zu bringen. Er sagt, warum beschränkt ihr euer Denken nur dahingehend und seht das nur auf dieser Ebene? Ich will euch zeigen, dass man mit den Frauen umgehen kann auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Ebene zwischen Mensch und Mensch. Nicht nur wir als Männer oder ihr als Männer habt vielleicht Probleme, habt Bedürfnisse, habt Sorgen, sondern genauso die Frauen auch. Sie haben auch ihre Probleme, die Witwen, die Kranken, sie haben auch ihre Sorgen, deswegen kamen sie zu Jesus. Und Jesus sagt, ich will euch zeigen, dass man hier mit den Frauen auf eine ganz andere Ebene kommen soll. So wie Gott es sich eigentlich gedacht hatte. Auf eine ganz andere Ebene zwischen Mensch und Mensch. Und Jesus macht das und zeigt das immer wieder. Und Jesus will keinesfalls dieses herunterspielen, vielleicht diese Gefahr, die wirklich bestand, sondern Jesus einfach will zeigen, warum beschränkt ihr das einfach nur darauf? Es ist ein Miteinander auf einer ganz anderen Ebene möglich. Und wir sehen das auch, dass Jesus das in seinen Predigten erwähnt. Wir sehen, dass Jesus nie in seinen Predigten versucht, irgendwie diese Frauen schlecht zu machen, ihnen das vorzuwerfen, dass sie vielleicht ihre Reiz manchmal vielleicht missbrauchen oder so, vielleicht das auf die Sexualität anspricht, sondern vielmehr sehen wir, dass Jesus worüber spricht? Jesus spricht meistens über Armut und über Reichtum. Nimmt sich die Armut der Armen vor, an, und kritisiert oft die Reichen und geht darauf ein. Wenn wir aber so in die Kirchengeschichte hineinschauen, so hat es die Kirche einfach im Laufe der Zeit genau andersrum gemacht. Sie fürchten sich davor, das, was Jesus nicht gesagt hat, nicht gepredigt hat, und haben das so hoch aufgebauscht. Aber Armut und Reichtum, da konnten sie ganz gut mitleben. Besonders mit Reichtum, und sie haben sich wirklich haben es sich ganz gut gehen lassen. Das, was Jesus gepredigt hat und oft verurteilt hat und gesagt, passt auf, habt Acht auf die Armen, die sind um euch herum, das scherte die Kirche im Laufe der Zeit nicht. Reichtum war für sie wichtig und das sehen wir auch ganz deutlich. Jesus hat sich der Samariterin angenommen. In Johannes Kapitel 4, noch einige Verse, Johannes Kapitel 4, Johannes 4, die Verse 5 bis 9. Johannes 4, 5 bis 9. Da kam in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Die Frau war alleine, Jesus war alleine und die Frau kam auch alleine. Gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Man stelle sich einmal vor, diese Situation, Jesus ist alleine und diese Frau ist alleine und da käme ein Pharisäer oder ein anderer und würde das sehen. Würde sofort Jesus dafür verurteilen können, weil es war nicht erlaubt. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Also diese jüdische Frau oder die samaritische Frau, sie war sehr erstaunt. Wie? Das ist dir doch gar nicht erlaubt und mir ist es nicht erlaubt überhaupt, dass wir hier alleine zusammen sind. Das ist doch gesellschaftlich verboten und wir tun etwas, was nicht erlaubt ist. Und sie wundert sich darüber, dass Jesus sie als eine Nicht-Jüdin anspricht, als eine Frau anspricht. Wir sehen dann, wie es weitergegangen ist. Jesus versucht das nicht zu verheimlichen oder sagt, hoffentlich sehen das jetzt die Jünger nicht. Wir sehen das dann weiter in Vers 27. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Hier sehen wir einfach das Denken von den Jüngern. Es war noch so stark geprägt von dem, was damals so gepredigt wurde, was sie so gelehrt bekommen haben. Und das war nicht einfach so wie ein Schalter, den man so umschalten konnte. Das war einfach so fest in ihren Gedanken, ja, wie so Spurrillen im Asphalt, wo man nicht einfach so nach links und rechts fahren konnte, da, wo man immer wieder in diese Spuren hineingeriet. Und sie wunderten sich darüber, die Jünger, wie Jesus hier mit einer Frau reden konnte, eins zu eins alleine, mit einer verheirateten Frau. Noch ein weiteres Beispiel, oder was noch verwunderlicher war, in Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Lukas Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Und es begab sich danach, als er durch Städte und Dörfer zog, also Jesus, und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Bis hierhin ist noch alles in Ordnung. Aber wie heißt es weiter? Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Huzas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern, aber hier waren plötzlich auch Jüngerinnen, Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Und es war eigentlich damals undenkbar, dass Frauen und Männer zusammen so eine Aufgabe, so einen Dienst tun. Jesus nahm diese Frauen mit auf und sagt, ihr seid es wert, mit mir zu gehen. Ihr seid auch die Erben des Reiches Gottes. Ich will euch mit hineinnehmen in meine Arbeit. Jesus nimmt diese Frauen auf und missbraucht seine Stellung nicht und weist diese Frauen nicht ab. Wie ich schon gesagt habe, es ist kein Freifahrtschein, den Jesus hier ausstellt, um einfach zu freizügig oder einfach ein lapidares Verhalten von Mann und Frau zu haben. Aber Jesus gibt den Frauen wieder ihre Würde und sagt, so wie Gott es eigentlich gewollt hat und so soll es sein, wir sollen die Frauen, oder er zeigt oder gibt ihnen einfach diese Würde und sagt, ihr seid wertvoll, ich will euch mit hineinnehmen in mein Reich, ihr seid wertvoll in meinen Augen. Ein weiteres Beispiel aus Lukas Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Wenn wir so diese Begebenheit lesen, dann betonen wir meistens eine andere Sache. Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Meistens, wenn wir dieses lesen, dann betonen wir das, dass Maria das bessere Teil erwählt hat. Aber das, was wir eigentlich oft hier übersehen, ist, dass in einer Männergesellschaft hier eine Frau zu Füßen Jesu sitzt und dem lauscht, auf das hört, was Jesus gesagt hat. Es war unmöglich, es war eigentlich eine Grenzüberschreitung der Frau. Und Martha, sie sagt Jesus, ja, wo ist denn eigentlich der Platz von Maria? Sie ist doch eigentlich in der Küche der Platz und die Männer sind unter sich und wir als Frauen, wir nehmen unseren Platz in der Küche ein, vielleicht mit Kochen, mit Servieren, mit Abwaschen. Da ist eigentlich unser gesellschaftlicher Platz, aber nicht zu Füßen eines Rabbis, eines Lehrers. Es war eigentlich undenkbar und das übersieht man, überliest man ganz oft. Aber Jesus sagt nicht, oh, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie hier sitzt und jetzt geh mal schnell deiner Schwester helfen. Jesus sagt, das ist besser. Sie darf hier sitzen, das ist schon gut so. Was auch noch auffällig ist, was auffällt, Jesus gebraucht in seinen Predigten, in seinen Gleichnissen oft Beispiele, Gleichnisse für Männer und für Frauen. Meistens sind sie parallel. Zum Beispiel, wenn wir das Gleichnis lesen oder das Gleichnis nehmen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Das verlorene Schaf, es ist auf dem Acker, es ist Männerarbeit, Männersache. Die verlorene Münze, sie spielt sich im Haus ab, es ist das Gebiet, der Ort der Frau. Weiteres Gleichnis von dem Reich Gottes, Jesus erwähnt das Gleichnis vom Senfkorn, das wächst auf dem Acker, ist Männersache, für Männer gedacht, dass die Männer es verstehen können. Dann nimmt er Für das gleiche Reich Gottes nimmt er den Sauerteig. Es wird im Haus zubereitet oder es ist Hausarbeit, es ist Frauenarbeit. Es gehört zu den Frauen. Auch die Frauen können damit etwas anfangen. Sie sollen damit etwas anfangen können. Wenn wir über das Gebet nehmen, was Jesus sagt, da haben wir den bittenden Freund, einen Mann, aber wir haben auch eine bittende Witwe. Die erwähnt Jesus auch. Also ganz oft gebraucht Jesus in seinen Predigten und er hat etwas für Männer, aber auch für Frauen. Für beide ist es wichtig und beide sollen etwas für sich mitnehmen können. Aber der Höhepunkt, das, was wirklich am größten ist, das ist das, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wer kommt, um ihn dann einzubalsamieren? Waren es vielleicht die Pharisäer oder Schriftgelehrten? Waren es vielleicht die Jünger, Petrus oder andere, die kamen und Jesus nochmal einbalsamieren wollten? Nein, es war Maria und Martha. Und wem wurde diese frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu mitgeteilt? Pharisäern oder den Jüngern, vielleicht Petrus, den Männern? Nein, Jesus Christus oder der Himmel wollte, dass es Frauen erfahren. Und Frauen sollten es bezeugen. Als sie dann zum Grab kamen und gesehen haben, dass der Stein weggewälzt war, schauen sie hinein und da sitzt ein Engel und er sagt ihnen, Jesus lebt, er ist nicht im Grab, geht und sagt es weiter, bezeugt es. Und ich habe schon gesagt, wie das Zeugnis einer Frau damals galt. Vielleicht haben die Jünger deshalb unter anderem nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Es war natürlich etwas wirklich Unglaubliches, dass dieser Jesus einfach von den Toten aufersteht. Er hat es zwar ihnen gesagt vorher, aber so richtig begriffen hatten sie es nicht. Und jetzt kommen Frauen, deren Zeugnis oder deren Zeugenaussage eigentlich nicht wertvoll war, nichts galt. Und genau sie bezeugen, dass dieser Jesus aus dem Toten auferstanden ist. Und sie kommen und müssen sich das selber anschauen und sich selber davon überzeugen. Es ist schon gewaltig, wie Jesus entgegen damals dieser gesellschaftlichen Ansicht Frauen begegnet auf einer ganz anderen Ebene, auf einer natürlichen Ebene und gibt ihnen ihren Wert zurück und sagt ihnen, ihr seid wertvoll, ihr seid Menschen, ihr seid auch Erben der Gnade Gottes. Und Jesus zeigt einfach, wie es möglich war, und begegnet diesen Frauen ganz anders als damals in dieser Gesellschaft. Nun, warum sage ich das alles? Warum predige ich heute darüber? Denk mal, wenn wir das so wissen und verstehen, dann kann es uns einfach auch aufs Neue einen anderen Blick geben auf die Begebenheiten, die wir in der Bibel lesen, wo Jesus Frauen begegnet. Einfach mit diesem Wissen heraus, wie es damals üblich war und wie Jesus damals den Frauen begegnet ist. Wie er dieses Miteinander auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Wir sehen, wie Jesus anderen Menschen begegnet ist. Ich habe am Anfang gesagt, den Kindern, den Gefangenen, aber auch den Frauen gegenüber. Wie sieht das bei uns aus? Wie begegnen wir anderen Menschen gegenüber? Jesus hatte nicht nur Jünger, er hatte auch Jüngerinnen, Frauen, die ihm nachgefolgt sind, die er mit in seinen Dienst eingesetzt hat, die mit dabei waren, das Evangelium weitergetragen haben, ihm geholfen haben, unterstützt haben bei dieser Arbeit. Jesus zeigt, Frauen sind genauso willkommen und wertvoll im Reich Gottes, so wie Männer auch. Ich denke mal, es ist gut, einfach dieses aufs Neue zu wissen, zu denken und einfach zu sehen, wie wunderbar der Jesus war, wie er dieses revolutioniert hat und gezeigt hat, wie man miteinander umgehen soll, wie man miteinander umgehen kann und vielleicht einfach auch mir und uns, dass wir uns darüber nachdenken und uns fragen, wie gehen wir mit anderen Menschen um. Wir wollen hier von Jesus lernen, wie er umgegangen ist mit anderen Menschen, mit Menschen, für die anderen kein Ohr hatten, für die von anderen verstoßen wurden oder einfach als ganz niedrig angesehen wurde. Jesus hat sich für jeden Zeit genommen. Jeder war wichtig. Für jeden hat sich Jesus angenommen. Und ja, wollen wir einfach daraus lernen und für uns heute etwas mitnehmen. Einfach diesen Herrn Jesus preisen und danken, dass wir seine Kinder sind, dass wir mit ihm in seinem Reich sein dürfen, dass er uns mit aufgenommen hat, dass wir so einen lebendigen Herrn haben, dass wir einen so wunderbaren Herrn Jesus haben und ihm nachfolgen und dienen dürfen. Amen.